Ich lese uns heute aus dem 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes die Verse 14 bis 20 unter dem Thema: Viele Gaben sind da, aber es gibt nur einen Auftrag. Ich lese zunächst aus dem 84er Luthertext. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Wir haben ja schon von dieser Zusammengehörigkeit des einen Leibes gesprochen, des Leibes der Gemeinde. Und es sind ja nicht Worte, die einfach nur vernünftig sind, verständlich sind. Der Apostel Paulus hat ja auch gesagt, ich bin nicht zu euch gekommen mit vernünftigen Worten. Vernünftige Worte würden wir als Menschen verstehen. Aber diese Worte haben eine menschliche Unvernunft in sich. Sie sind deswegen nur geistlich zu verstehen. Und so sagte auch schon der Apostel Petrus, dass das, was Paulus offenbart worden ist, eine hohe Offenbarung ist. Eine so hohe Offenbarung ist, dass viele ungelehrige Leute diese Worte verdrehen. Sie verstehen nur Menschliches daraus. So könnten wir das auch, oh, ein Leib, Glieder, ja, das verstehen wir. Aber verstehen wir wirklich, was das geistlich bedeutet? Was dort, wir würden sagen, abläuft? Was da wirklich vor sich geht? Das ist das Geheimnis des Glaubens. Das ist nicht nur eine Erklärung, dass es eine Gemeinde gibt, die als Leib bezeichnet wird. Da könnten wir stehen bleiben und trotzdem nichts mit anfangen. Das könnten wir bejahen und trotzdem funktioniert es nicht, weil das Geheimnis des Glaubens nicht erkannt wird. Paulus selbst spricht von sich und dieser hohen Erkenntnis, in der er stand und auch den Gemeinden immer wieder nahe bringen wollte, dass sie so hoch ist, diese Erkenntnis, dass er gedemütigt werden musste, um überhaupt darin leben zu können. Ungedemütigt kann man nicht im Glauben leben. Hochmut bringt immer zum Fall. Wer glaubt, viel zu wissen, wird nichts wissen. Nur wer demütig bleibt vor dem lebendigen Gott, der wird die Offenbarung hinter diesen Worten verstehen. Wir lesen von diesem Pfahl im Fleisch, das möchte ich so im Vorspann sagen, in 2. Korinther 12, wo Paulus sagt, dies, was ich hier leide im Fleisch, das betrachte ich als ein Geschlagenwerden vom Teufel. Er schlägt mich und fügt mir Schmerzen zu. Das kann doch nicht sein, dass das so ist im Leben eines Kindes Gottes. Dreimal habe ich den Herrn gebeten, der Teufel möge aufhören damit, mich zu schlagen. Und was sagt der Herr? Nein, ich übersetze das, du musst gedemütigt werden, damit du das, was du dort sagst, leben kannst, was dahinter ist. Die Worte hast du verstanden. Aber um darin zu leben, musst du gedemütigt werden. Und er selber sagt dann auch in Vers 6 und 7 von 2. Korinther 12, so ich mich rühmen wollte, täte ich darum nicht töricht, denn ich wollte die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, auf dass nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört, und auf dass ich mich nicht der hohen Offenbarung überhebe. Darum ist mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben worden. Wir merken also, wenn wir das Gemeindeleben auch von Korinthier betrachten, ist das keine Sache vom Kopf, dass wir sagen, aha, jetzt habe ich das verstanden. Es ist eine Sache vom Herzen. Und da muss der Kopf gedemütigt werden, damit das Herz in Aktion tritt. Denn der Kopf ist immer gegen das Herz. Und umgekehrt, das Herz ist gegen den Kopf. So wie es im Galaterbrief steht, der Geist ist gegen das Fleisch. Das Fleisch ist gegen den Geist, die sind immer gegeneinander. Und wiederum an die Galater musste Paulus deswegen schreiben, weil sie zurück vom Herzen in den Kopf gefallen sind, dass ich euch abermals mit Ängsten gebäre, bis das wirklich Christus in euch eine Gestalt gewinnt. Das ist eine Sache, das kann man nicht verstehen, das muss man zulassen. Jesus können wir nicht verstehen, ihn können wir nur zulassen. Und er wirkt alles in allen. Und zwar zu dem einen Auftrag, in den er seine Gemeinde gestellt hat. Es gibt keine separaten Aufträge. Es ist alles unter der Schirmherrschaft des einen Auftrags Gottes, nämlich ihm zu gefallen. Vor ihm dankbar zu stehen, seinen Namen zu verkündigen. Das ist der eine Auftrag, an dem alle, wiewohl unterschiedliche Begabungen, gestellt sind. Es ist ein Leib. Natürlich, im Blick auf die Korinther schrieb jetzt der Apostel Paulus, ihr habt offenbar das Gefühl, ihr passt nicht zueinander. So wie der eine Das eine Glied sagt, ich bin ja kein Auge. Also gehöre ich offenbar nicht zu dem Leib. Ich müsste ja dann ein Fuß sein. Oder ich müsste ein Ohr sein. Ich bin aber ein Auge. Und Auge ist was anderes als Ohr und Fuß. Also muss es mindestens drei Leiber in dem Falle geben. Ein Ohr, ein Fuß, ein Augenleib. Wir passen nicht zusammen. Das war der Zustand in Korinth. Sie haben vergessen, dass das, was sie jeweils sind, immer verpflichtet unter der einen Führung des einen Herrn sein sollen. Viele Glieder, viele Gaben, aber nur eine Gemeinde und nur ein Leib. Nur einen Auftrag. Jedes Glied, jede Gabe in der großen Gemeinde wirkt an diesem Werk der Verherrlichung des lebendigen Gottes mit und an der Einladung, anderen Menschen das Heil in Jesus nahezubringen, der Einladung zum Leben mit Gott, zu diesem einen Weg. Es gibt nämlich nur einen Weg, deswegen gibt es auch nur einen Auftrag. Jesus Christus sagt ja selbst in Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt sonst zum Vater, außer durch mich. Also wir können unterschiedliche Gaben und somit unterschiedliche Glieder andere Wege verkündigen wollen. Es gibt nur einen Weg. Deswegen sind diese Glieder alle nur diesem einen Weg, der Jesus heißt, verpflichtet. Glieder, die sich nicht am Haupt, an ihrem Schöpfer orientieren, wie es leider in Korinth passiert ist, haben das Empfinden, nichts miteinander zu tun zu haben. Der eine sagt, ich bin paulisch. Ich habe mit denen, die auf Petrus hören, nichts zu tun. Oder mit denen, die auf Apollos hören, nichts zu tun. Ich höre auf Paulus. Merken wir diese Gespaltenheit? Und das ist ja nicht nur eine Sache von früher. Das ist eine Sache, die immer wieder geschehen kann und leider auch geschieht. Dem Feind, dem Widersacher Gottes, gelingt es an so einer Stelle, diesen gemeinsamen Auftrag in einem Leibe zu zerspalten in viele Aufträge, viele Gemeinden. Dabei geht es nur bei Kindern Gottes um das eine. Der Auftrag zur Verherrlichung des Herrn, zur Verkündigung seines Heils. In Epheser 5 zeigt der Geist Gottes deutlich, dass es in der Berufung und Mitarbeit aller Glieder am Leibe Jesu um diesen gemeinsamen Auftrag geht, nämlich den Herrn zu verherrlichen. Ich lese da mal Vers 25 bis 27. Im zweiten Teil Vers 25 von der Gemeinde: Gleich wie Christus auch geliebt hat die Gemeinde und hat sich für sie gegeben. Warum? Damit er sie heiligte und hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, auf das er sie sich selbst darstellte als eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder irgendetwas in dieser Richtung, sondern dass sie heilig sei und unsträflich. Das heißt, alle Glieder des Leibes, so soll uns gesagt werden, sind nur dem Erlöser verpflichtet. Er will sie alle sich selbst, es geht also um ihn, um den Herrn, sich selbst darstellen. Alle sollen zu dieser Darstellung vor ihm berufen sein. Jedes Glied. Das macht auf der einen Seite jedes Glied unabhängig vom anderen, weil es allein auf das fixiert sein darf, was Jesus Christus sagt, und zugleich auch abhängig im gemeinsamen Lob. Es geht also um die Ehre Jesu, dass er sich für alle gegeben hat, damit alle sich ihm übergeben können. Jesus Christus hat sich selbst am Kreuz auf Golgatha an unsere Stelle gestellt, an die Stelle der Glieder seines Leibes und sich geopfert, damit die Reinigung, die notwendige Reinigung von Sünde und Erlösung von Tod geschehe und somit die Gemeinde herrlich, fleckenlos, heilig, unsträflich ist in ihrem Tun. Der Geist Gottes will hier durch den Apostel Paulus deutlich machen, dass es gar nicht um das Denken und das Befinden der Gläubigen gehen kann, sondern nur um das, was Gott denkt und was Gott will. Nur um das kann es gehen. Und Gott ist in sich selbst eins. Und alles, was er tut, ist in ihm eins. Da gibt es keine Unterschiede oder kein Separatismus. Wir verstehen auch hier, was schon vorgeschattet in den Sprüchen geschrieben worden ist, ziemlich am Anfang. Wenn man dem Herrn folgen will, verlasst euch auf den Herrn von ganzem Herzen. Und dann kommt ein unangenehmes Wort, was uns Menschen absolut widerstrebt. Verlasst euch nicht, wir können sagen, nie auf euren Verstand. Verlasst euch nie auf das, was ihr versteht, vom Kopf, sondern immer im Glauben auf den Herrn. Denn er handelt anders, als wir denken können. Anders, als wir verstehen können. Zu den Korinthern musste ja der Apostel Paulus auch sagen, weil er ja doch davon ausging, das sind doch wiedergeborene Christen. Und sie haben den Heiligen Geist empfangen. Ihr solltet doch längst Meister sein. Ihr solltet doch längst schon hinter die Kulissen geschaut haben durch den Heiligen Geist. Und dann sagt er, ach, jetzt muss man wieder von vorne anfangen mit euch. Ihr seid Kinder, Babys. Ihr habt noch viel zu wenig hinter die Kulissen im Glauben geschaut. Ihr seid immer noch abhängig von eurem Denken, von dem, was ihr versteht. Nicht? Und das hat den ganzen Konflikt in Korinth ausgelöst. Und das wiederholt sich ja ständig. Lesen wir auch in Epheser 1, Vers 12 und 14, wie dieser Auftrag, dieses gemeinsame Jesus zur Verfügung stehen, beschrieben wird. Da heißt es in Vers 12, auf dass wir etwas seien zu Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christum hofften. Also das Ziel, der Auftrag der Gemeinde lautet nur, dass wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Seiner Herrlichkeit. Nicht zum Lobe der örtlichen Gemeinde, zum Lobe des Bruders oder der Schwester, zum Eigenlob, sondern zum Lob der Herrlichkeit Christi. Das ist das gemeinsame Ziel. Und wo alle diesen gemeinsamen Auftrag haben und nachgehen, da kommt ein gemeinsames Lob dabei heraus. Vers 14 gleich noch einmal. Welcher ist das Pfand, also hier wird von dem Heiligen Geist gesprochen, der die Kinder Gottes versiegelt hat? Welcher ist das Pfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, damit wir sein Eigentum würden zum Lobe seiner Herrlichkeit? Also wenn man diesen Satz allein geistlich im Glauben wirken lässt, würden wir sofort spüren, was die Korinther damals veranstaltet haben, war Unsinn. Wenn sie diesen Satz und solches Wesen in sich getragen hätten, lebendig, wäre der Korintherbrief vielleicht in der Form gar nicht nötig gewesen. Das ist Auftrag der Gemeinde. Gemeinde Jesu muss wissen, wo sie hingehört. Oder im Römerbrief, Kapitel 15, diese Verse sprechen auch, Vers 5 und 6, vom gemeinsamen Auftrag, wozu alle Gaben der Glieder des Leibes notwendig sind. Ich lese mal Vers 5 und 6 von Römer 15. Da heißt es, der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einerlei gesinnt seid, untereinander nach Jesu Christo, auf dass ihr einmütig mit einem Munde, und jetzt kommt der Auftrag, lobt Gott. Einmütig mit einem Munde, Gott lobt und den Vater unseres Herrn Jesu Christi. Das ist also Auftrag der Gemeinde. Dieser Auftrag muss ja zuerst erfüllt werden, bevor überhaupt was anderes entstehen kann. Gottes Eigentum soll ihn loben und preisen, und zwar mit einem Munde, mit einer Gesinnung. Das Auge kann nicht sagen, ich bin keine Hand, deswegen gehöre ich nicht zum Leib. Der Fuß kann nicht sagen, ich bin kein Auge und deswegen gehöre ich nicht zum Leib. Ich bin kein Gehör, sondern alle mit einem Munde denselben Auftrag, Gott zu loben. Einerlei gesinnt mit einem Munde Gott und den Herrn Jesus zu loben. Der Apostel Petrus darf so sagen, in 1. Petrus 2, Vers 5, ihr als die lebendigen Steine, also hier wird ja von vielen gesprochen, es sind ja unterschiedliche Steine, da gibt es einen Eckstein, da gibt es einen Dachstein, da gibt es einen Grundstein in einem Hause. Da gibt es unterschiedliche Wände in diesem Hause. Ihr aber seid alle Steine, die zu einem Haus gehören. Baut euch zum geistlichen Haus und zum heiligen Priestertum. Was ist wiederum das Ziel? Warum denn? Damit ihr geistliche Opfer geben könnt, die Gott angenehm sind durch Jesum Christum. Geistliche Opfer geben könnt. Also Hand, Fuß, Auge, Ohr, Mund gehören alle zusammen zu einem Haus, damit ein gemeinsames Opfer in diesem Haus stattfinden kann, zur Ehre des lebendigen Gottes. Zwei Opfer möchte ich mal hervorheben, die in diesem Hause stattfinden sollen. Das gemeinsame Opfer, wir haben schon von Lob gesagt, ist der Ausdruck der Dankbarkeit. Gemeinsame Dankbarkeit über die Erlösung von Sünde, Tod und Teufel. In einem Telefonat sagten wir uns, in einem Gespräch mit einem Bruder, ganz neu entdeckt, Jesus Christus starb nicht nur für uns, beziehungsweise starb am Kreuz, sondern an unserer Stelle. Und dann blieben wir an diesem Wort an unserer Stelle stehen. Stell dir das vor, an meiner Stelle. Das muss ich jetzt neu aufnehmen. Ich hätte dort hängen müssen. Oh, wie schmerzlich. Jesus an meiner Stelle. Und dann waren wir plötzlich am Telefon dankbar. Ja, dann können wir doch danken beide. An unserer Stelle, an meiner Stelle. Das löst Dankbarkeit aus. Jesus starb für mich an meiner Stelle. Er löste mich von dem Fluch der Sünde und dem Tod. Und nahm mich aus der Gewalt des Satans heraus, der nämlich mein ganzes Leben durcheinander gebracht hat, dem ich gehören musste, ohne es zu wissen. Denn jeder Mensch gehört dem Teufel, wenn er nicht Jesus gehört. Es gibt keinen Zwischenweg. Natürlich, die meisten Menschen merken das ja gar nicht. Sie denken, sie gehören sich selbst. Sie sind frei. Aber das ist nicht so. Luther hat das auch richtig erkannt. Er hat gesagt, der Mensch hat diesbezüglich keinen freien Willen. Einem gehört er immer. Entweder Gott oder dem Teufel. Dazwischen gibt's nichts. Und das ist die neue Erkenntnis in der Gemeinde. Ich bin erlöst von dem Fluch der Sünde und des Todes und von der Macht des Satans, der Tag und Nacht über mich geherrscht hat. Ohne Ausnahme. Von Kindesbeinen an. Tag und Nacht über mich geherrscht. Das ist die neue Dankbarkeit. Hier verstehen wir dann auch, wenn Paulus durch den Heiligen Geist an die Epheser schreibt, im 5. Kapitel, sagt Dank alle Zeit und für alles. Damit wollte er zum Ausdruck bringen, auch das für alles. Beurteilt nicht, was ihr nur vor Augen seht, sondern sagt Dank. Das Geheimnis der Erlösung ist groß. Alles, was Jesus geschaffen hat, hat Ewigkeitswert. Sagt Dank alle Zeit und für alles. Das ist ein Auftragsopfer, wenn Petrus sprach, um dort in diesem heiligen Hause, zu dem wir uns bauen sollen, geistliche Opfer zu bringen, ist das ein Auftragsopfer. Dank zu sagen, alle Zeit und für alles. Das lesen wir ja auch schon vorgestattet im Alten Testament. Zum Beispiel im Psalm 50, wir zitieren den ja oftmals, opfere Gott Dank, Vers 14, und bezahle dem Höchsten deine Gelübde, Versprechungen. Und dann steht in dem Vers 23, wer Dank opfert, der ist derjenige, der Gott preist. Und dort ist der Weg, dass uns mehr gezeigt wird vom Reiche Gottes und vom Heil Gottes. Merken wir, das ist ein Auftrag. Ein Auftrag, Gott zu danken. In diesem einen Leibe. Ein Lob sagen. Dank sagen. Damit die Erleuchtung für den weiteren Weg, den Gemeinde Jesu gehen soll, geschieht. Da ist der Weg, dass ich zeige das Heil Gottes. Und wo Undankbarkeit, und das war in Korinth schon ausgebrochen, Undankbarkeit aufbricht, wird der Weg des Heils Gottes verdunkelt. Davor soll sich Gemeinde Jesu hüten, dass sie nicht einen Schleier übergeworfen bekommt und gar nicht mehr weiß, was sie tun, was sie lassen soll, wo es lang geht. Wir könnten da einige Stellen zitieren, wie Gott auch fordert, als Auftrag, ihm zu danken und das, was man ihm versprochen hat, nämlich ihm nachzufolgen, einzulösen. Wir lesen da eine ganz schmerzliche Geschichte, ich will sie nur andeuten oder streifen, im Buch der Richter, von dem 9. Richter, dem Jephter. Der war Gott sehr verbunden. Und er sagte, Herr, wenn du, und der Geist Gottes war auf ihm, lesen wir, ja? Wenn du mich siegreich von den Kindern Ammon, Richter 11, Vers 29, zurückbringst, dann gelobe ich dir, dass das, was zuerst aus meiner Haustür herauskommt, wenn ich nach Hause komme, dir als Ganzopfer, als Brandopfer gehört. Gott schenkte diesem Jephter Sieg. Alle waren froh. Und als er nach Hause kam, kam seine Tochter aus der Haustür. Und er sagte, oh, was schmerzt mich das jetzt? Was schmerzt mich das? Und die Tochter war aber auch gläubig. Sie hat zu ihrem Vater gesagt, wenn du Gott was versprochen hast, dann tu es. Und er hat gesagt, ja, ich habe gesagt, das soll zum Ganzopfer gegeben werden. Mit anderen Worten, die Tochter musste ehelos bleiben. Und sie erbat, dass sie 3 Monate ihre Jungfrauenschaft beweinen durfte. Heute ist es ja nun nicht mehr so ein Problem, ehelos zu bleiben. Damals war es das. Es galt als nicht gesegnet, wenn man nicht heiratet und Kinder bekommt. Da weinten Frauen drüber. Heute weinen sie, wenn sie welche kriegen. Damals weinte man, wenn man keine hatte. Aber sie betrauerte ihre Jungfrauenschaft und dann steht hier geschrieben, dass sie ihr Leben lang keinen Mann erkannte. Aber der Vater hat sich dadurch rein menschlich gesehen um die Enkel gebracht, die er vielleicht, auf die er sich hätte freuen wollen können. Konnte nicht geschehen. Aber er musste das Gelübde einhalten. Und er wurde gesegnet, weil er Gott die Ehre gab. Bezahle dem Höchsten deine Gelübde. Sage ihm Dank. Denn dort ist der Weg, dass dir das Heil Gottes mehr offenbart wird. Das ist auch eine vorgeschattete Haltung von dem, was in Zukunft im Himmel bereits schon geschieht. Sei es in der Engelwelt, sei es bei unseren Glaubensgeschwistern, die bereits schon im Himmel sind. Das soll schon auf Erden sichtbar werden. Kurz in die Offenbarung reingeschaut, lesen wir zum Beispiel in Kapitel 7, Vers 12, erstmal von den Engeln, dass sie auch nur in diesem einen Auftrag leben, nämlich Gott, den Schöpfer, mit einem Munde zu loben und zu preisen. Da heißt es, in Vers 11, alle Engel standen um den Stuhl und um die Ältesten und um die vier Tiere und fielen vor dem Stuhl auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen Amen, Lob und Ehre, Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt also, alle waren eins in diesem Lob, in diesem Dank. Und in Kapitel 4 lesen wir auch von diesen Cherubim, dass sie sich eins waren in dem einen Auftrag, Dank und Lob zu sagen. Vers 8b und 9, die hatten keine Ruhe bei Tag und Nacht, sie sprachen immer gemeinsam, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war, der da ist, der da kommt. Und die Tiere gaben Preis und Ehre und Dank dem, der auf dem Stuhl saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie hatten keine Ruhe bei Tag und bei Nacht. Sie haben ständig dies Gemeinsame, auf das Gemeinsame wird hier Wert gelegt, das gemeinsame Danken vollzogen und Gott gelobt und geehrt. Auf das wollte der Apostel Paulus dort hinaus. Oder lesen wir noch in Offenbarung 15, auch dazu, um das noch inniger zu verstehen. Denn was vor dem Thron Gottes stattfindet und stattfinden soll, das soll auch hier in der sichtbaren Gemeinde bereits verklärt werden. Offenbarung 15, 2 bis 4. Ich sah, wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemengt und die den Sieg behalten hatten an dem Tier und seinem Bild und seinem Mahlzeichen, seines Namens Zahl. Sie standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes und sangen das Lied des Mose und des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sprachen gemeinsam. Groß und wundersam sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiden. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen preisen? Denn du bist allein heilig, denn alle Heiden werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Urteile sind offenbar geworden. Einmütig, gerichtet auf den Retter hin, lobten und priesen sie Gott und tun es jetzt vor dem Thron des Herrn. Und in Kapitel 11 noch dazu, Vers 16 und 17, die 24 Ältesten und die vor Gott auf ihren Stühlen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen wieder gemeinsam. Wir danken dir, obwohl das ja nun 24 Älteste sind, sind ja unterschiedliche Personen, sind ja nicht alle gleich, auch nicht alle mit der gleichen Begabung. Und doch ein Lob, ein Lob. Wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und warst, dass du hast angenommen deine große Kraft und herrschest. Auftrag, Opferauftrag, Offenbarung 11, 16 und 17, Opferauftrag Gottes für die Gemeinde. Und hier soll dieses Lob, was ständig in der Ewigkeit erschallen wird, schon beginnen, hier auf der Erde. Der zweite gemeinsame Auftrag ist die Verkündigung des Evangeliums. Obwohl es viele Glieder gibt und kein Glied sagen soll, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich unterschiedlich bin, weil ich ihm kein Auge bin oder keine Hand bin oder kein Fuß bin. Obwohl es so viele Glieder und auch Gaben gibt in diesem einen Leib, dienen sie alle und sollen sie alle nur einem Auftrag verpflichtet sein. Diesem Auftrag der Verkündigung der Herrlichkeit Gottes, dem Auftrag, seine Liebe zu bezeugen, seine Gerechtigkeit, seine Wahrheit, seine Erlösung. Ich habe manche Telefonate, die mir sehr schwer sind. Ich muss vieles hören, was ich gar nicht so gerne hören wollte. Immer viel Belastendes muss ich hören. Aber das ist auch meine Aufgabe, das zu tun. Aber ich habe auch andere Telefonate, wo es gar nicht um dies geht, wo es einfach nur immer um den Austausch geht. Du, der Herr hat das gesagt und dies und ja, wo man sich sogar gegenseitig ermahnt, ach, jetzt haben wir schon wieder zu lange davon, nein, lass uns vom Herrn reden. Sowas höre ich dann auch am Telefon. Und dann sage ich, ja, das machen wir. Und so ein Telefonat ist für mich natürlich sehr erquickend. Da bin ich anschließend richtig gestärkt, wenn man vom Herrn redet. Unterschiedliche Prägung, unterschiedliche Gaben, doch eine Verkündigung. Jesus ist der Herr. Und darüber reden, daran sich untereinander freuen. Und dieser doppelte Auftrag der Gemeinde in einem Leib, er wird auch schon im Alten Testament gesagt, also Lob und Dank und Predigen, ja, bezeugen. Gott loben und preisen und bezeugen, wer er ist, was er ist. So steht es zum Beispiel in Psalm 107, Vers 22. Psalm 107 und auch im Psalm 116. Da heißt es, Dankopfern und erzählen. Dankopfern und erzählen. Erzählen seine Werke mit Freuden. Also beide Aufträge der Gemeinsamkeit für die Gemeinde Jesu. Dankopfern, dankbar sein und erzählen. Und Psalm 116, Vers 17. Dir will ich Dankopfern und des Herrn Namen predigen. Also auch wieder diese zwei Aufträge in der Gesamtheit. Dankopfern und predigen. Nämlich predigen das Werk von Golgatha. Gemeinde Jesu hat im Grunde genommen gar nichts anderes mitzuteilen in dieser Welt, als das, was geschrieben steht in Johannes 3, Vers 16, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, selig werden. Oder wie es dann auch im 2. Korintherbrief steht, Kapitel 5, Vers 19, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu. Das ist die gemeinsame Verkündigung. Davon soll Gemeinde Jesu völlig durchwirkt sein. Und wir verstehen, wenn der Apostel Paulus hier die Korinther durch den Heiligen Geist ermahnt, verstehen wir, dass sie von diesem Predigtauftrag weggekommen sind. Sie haben sich, ich sag's mal so, hinter ihrer Erkenntnis verschanzt, hinter ihren Wohnungstüren. Sie haben kein gemeinsames Bekenntnis mehr nach außen gehabt. Da waren vielleicht 3, 4, die noch nach außen gegangen sind, aber die restlichen waren alle verschanzt hinter ihrer Privaterkenntnis. Aber der gemeinsame Auftrag ist wichtig. Das ist überhaupt das, was Gemeinde Jesu ausmacht in dieser Welt. Ob nun Fuß oder Hand oder Ohr oder Auge oder Gehör oder Geruch oder andere Gaben oder Glieder des Leibes, sie stehen alle in dem Auftrag der Verkündigung. Wir reden ja auch von diesem allgemeinen Priestertum. Es gibt zwar manchmal, so wie es ja auch dann bei uns oft ist, hier und da einen Verkündiger. Aber das heißt nicht, dass der Rest nicht verkündigt. Jeder muss verkündigen, wenn er ein Kind Gottes ist, in der Art, die ihm gegeben ist. Aber es geht um die Verkündigung. Obwohl also die erwählten Apostel auch, nicht? Wir sehen das ja auch an den Aposteln selbst. Das ist ja, wir könnten ja menschlich sagen, so ein zusammengewürfelter Haufe. Was das für Leute alles waren. Unterschiedliche Prägung. Obwohl sie so unterschiedlich waren, wurden sie doch zu einer Einheit zusammengestellt und wurden alle gemeinsam ausgesendet. Sie kriegten alle Vollmacht für einen bestimmten Auftrag. Das lesen wir auch in Matthäus 10, da werden ja die Apostel auch noch aufgeführt. Und dann wird ja auch gesagt, was sie tun sollen. In den ersten 4 Versen heißt es, Jesus rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unsauberen Geister, dass sie sie austrieben und heilten allerlei Seuche und allerlei Krankheit. Und dann werden die Namen aufgeführt von den Aposteln und hinter jedem Namen steckt ja auch ein Erfahrungswert, nicht? Wir wissen, wer der Petrus gewesen ist, das wissen wir. Der wollte viel tun und hat das meiste falsch gemacht. Also kann Gott so einen gebrauchen. Ja, dann, wenn er aufhört, selber was tun zu wollen. Petrus, du meinst nichts, was göttlich ist, sondern was menschliches, hat der Herr gesagt. Hör auf damit. Du musst meinem Auftrag verpflichtet sein, ja? Und da war sogar ein Judas Ischariot dabei. Also ich staune immer wieder. Der wurde auch mit ausgesandt. In der Einheit. Geht hin und predigt das Evangelium. Ich sende euch aus. Vers 7 und 8. Geht hin, predigt und spricht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also da konnten sich gar nicht untereinander unterhalten. Also Petrus, wer bist du denn? Du warst immer im See Genezareth, hast die Fische rausgeholt und wo kommst du denn her und so weiter, ja? Und ich habe da meine Erfahrung, ich habe mein Studium und du hast da dein Handwerk. Das ist nicht. Nein, sie waren zusammen. Geht hin, gemeinsam. Redet nicht über euch. Betrachtet nicht euch, ob ihr nun Auge oder Hand oder Fuß seid. Und denkt nicht, das Auge sei besser als der Fuß oder so weiter. Sondern geht einfach gemeinsam hin, predigt, das Himmelreich ist nahe beigekommen, macht die Kranken gesund, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt die Teufel aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch weiter. Die Gemeinsamkeit ist also hier wieder der Tenor und unbedingt wichtig in der Gemeinde Jesu. Und das sollen wir hier auf Erden lernen, obwohl uns das sehr schwer fällt. Ich sage das ganz bewusst. Es fällt den Menschen schwer, eine Einheit zu bilden, wenn sie gar nicht gleiche natürliche Interessen haben. Ich habe das von Anfang an auch unter den Gläubigen gemerkt, wie schwer das ist. Ich habe sogar Grüppchen gefunden von musikbegeisterten Christen. Ich sage bewusst Grüppchen. Weil die mit den anderen nichts anfangen konnten, mit den anderen Christen. Dann haben sie sich selbst zusammengetan und dann wollten sie gemeinsam ihre Musik natürlich rausbringen. Und dann sieht man, wie jämmerlich das ist. Da separiert sich hier ein Grüppchen und da ein Grüppchen, um ihre natürlichen Eigenschaften miteinander zu verbinden. Und sie werden nicht glücklich dabei. Nur wenn der gemeinsame Auftrag mit allen, egal Hand, Fuß, Ohr, geschieht, dann kommt Freude auf. Und ein letzter Gedanke, der uns auch hier beschäftigen soll, ist, und der muss uns froh machen, und der sollte die Korinther auch froh machen und gewiss machen, dass alles stimmt. Denn wir haben gelesen, dass ein jedes Glied von Gott selbst dahin gesetzt worden ist, wie er es gewollt hat. Das sollte die Korinther trösten. Dass sie sagen, ich bin nun mal ein Auge, weil Gott es gewollt hat. Ich bin nun mal eine Hand, weil Gott es gewollt hat. Und ihm will ich ja danken. Also, sein Wille ist gut. Und wenn er sagt, ich stehe hier irgendwo an diesem gemeinsamen Leib, hat er das so gewollt. Und weil er es so gewollt hat, deswegen kann ich es annehmen. Deswegen kann ich es annehmen. Ich weiß noch sehr genau am Anfang unseres Glaubenslebens, wie wir von vielen Gläubigen gute Hinweise bekommen haben, was wir zu tun und zu lassen hätten. Sie betrachteten, sie kriegten mit, wo wir herkamen, welche natürlichen Gaben uns begleiteten und hatten viele Vorschläge dafür, wie man das alles einsetzt. Und zwar so viele Vorschläge, dass wir schon ein schlechtes Gewissen kriegten, wenn wir uns nicht darum bemühten. Wir dachten, dann müssen wir das doch machen und haben es tatsächlich versucht, uns darum zu bemühen, in diesem Bereich der natürlichen Gaben etwas im Reich Gottes zu tun. Und es war alles verschlossen, war nichts da. Nichts. Bis der Herr zu seiner Zeit etwas aufbrechen ließ und selbst die Wege geführt hat. Wie er gewollt hat. Wie er gewollt hat. Natürlich stießen wir auf viel Unverständnis bei diesen und jenem, wenn wir nicht das taten, was sie dachten, was wir tun müssten. Ist ja oftmals so, man kriegt einen Hinweis, Und dann wartet der andere darauf, dass das auch geschieht, was er sagt. Sonst ist er beleidigt, wenn das nicht geschieht. In der Welt kann man beleidigt sein, das ist wohl wahr. Denn in einer Firma sagt ja auch ein Chef, was zu tun ist, und er verlangt einfach, dass es umgesetzt wird. Aber im Reiche Gottes bestimmt kein Mensch, was der andere zu tun hat, sondern bestimmt Gott allein. Er allein. Er sagt, was du zu tun hast, was ich zu tun habe. Und das sollen wir für uns und auch für die Allgemeinheit akzeptieren. Nur dann nicht akzeptieren, wenn wir merken, dass das nicht zusammen zu einem Lob geht. Und wenn es nicht zusammen in einem Auftrag steht, dann liegt was schief, so wie in Korinth, ja? Aber ansonsten sollen wir das für uns und für jeden akzeptieren. Ein jedes Glied ist besonders gesetzt. Jeder Christ, also ein von Gott besonders begabtes Glied an seinem Leibe, am Leibe Christi, ist so gesetzt, dass es optimal dienstbar ist. Dass es ganz bestimmt mit zum Ganzen beitragen darf. Nach der Auferstehung Jesu von den Toten, wir können das am Ende des Johannesevangeliums lesen, berief ja ausgerechnet Jesus den Petrus. Hat ihn gefragt, hast du mich lieb? Wir kennen diese Begebenheit. Und jedes Mal, wenn Petrus geantwortet hat, zögerlich oder ganz spontan, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Gewaltig, dieser Petrus, von dem wir lesen, dass er am meisten versagt hat. Ja, der wollte, dem Malchus hat das Ohr abgeschlagen. Er sagt, ich werde nicht lügen, dich nicht verleugnen. Dreimal hat er es getan. Er hat so vieles falsch gemacht und Jesus erwählt ihn. Und jetzt sein Gewissen, oh, jetzt sah er den Johannes, steht dort geschrieben. Was ist denn aber mit dem? Der lag doch immer an deiner Brust, auch beim letzten Abendmahl. Sollte nicht der lieber? Das geht dich gar nichts an, sagt der Herr. Wenn ich will, dass er bleibe, was geht dich das an? Du aber folge mir nach, nicht dem Johannes. Achte nicht darauf, was ich mit Johannes tun will. Achte nur darauf, was ich mit dir tun will. Und da schwieg er still. Das ist auch diese Erfahrung selbst bei den großen Aposteln gewesen. Sich nicht aneinander abzugleichen. Wer ist besser? Wer ist schlechter? Ist meine Gabe gut oder die des anderen? Tauge ich oder taugt der andere? Soll mein Platz nicht lieber ein anderer einnehmen und ich wieder ein anderen? Folge nur Jesus nach. Frage danach nicht. Sondern frage nur, so sollte hier den Korinthern auch deutlich gemacht werden, was Jesus selbst bestimmt hat. Er hat dich zu einem Glied seines Leibes gemacht. Er hat dich zu einem wichtigen Glied des Leibes gemacht. Er hat dich in die Ergänzung gesetzt mit den anderen. Du stehst genau an der richtigen Stelle. Nimm sie nur wahr. Bleibe nur dort und kümmere dich nicht um das andere. Und wenn die Korinther das jetzt neu verstanden hätten, geistlich, nicht nur vom Kopfe her, dann kämen sie zusammen. Dann konnten sie einander annehmen. Ob der nun vorher apollisch war oder Petrus nachgefolgt ist oder noch jemand anders, Paulus. Plötzlich war das dann verschwunden. Es gab nur noch Jesus Christus und die Einheit im Geist. Viele Gaben, ein Auftrag, dem sollen auch wir in unserer Zeit nachdenken. Denn alles wächst, nur wenn es überhaupt wächst, nur zu dem einen Haupt hin. Das ist Christus und das ist Gemeinde Jesu.